Zeitgespräche mit Gerhard Schmidt, ein Austausch über Politik, Kunst, Kultur und Wirtschaft zu aktuellen Themen unserer Zeit.
Ich würde sagen, dass die Demokratie, das System an sich ist ein sehr solides System. Das ist das Justizsystem, das sind natürlich auch politische Parteien, das Parteienspiel, Parlamentarismus, Verfassung, Grundrechte, Menschenrechtskonvention, internationale Gesetzgebungen. Das ist soweit intakt, das wird nicht so bald erschüttert werden können. Da, wo ich die wirkliche Gefahr sehe, sind die Medien.
Meine sehr geehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zu dieser Ausgabe der Zeitgespräche. Wie ich an dieser Stelle immer wieder sage, hier ist der Wiener Urania, dem Herzstück oder dem Flaggschiff der österreichischen Volksbildung. Zu Gast ist eine Frau, die als wirklich bewundernswerte und beeindruckende Aktivistin in unserer Gesellschaft tätig ist und seit kurzem auch die Präsidentin des österreichischen PEN-Clubs. Begrüßen Sie mit mir und ich begrüße ganz herzlich Frau Doktorin Marion Wiesinger. Liebe Marion, herzlich willkommen.
Danke.
Da in der Wiener Urania bei den Zeitgesprächen. Liebe Marion, du hast so viele Funktionen, ich meine deinen Lebenslauf da angeschaut, Historikerin, Politikwissenschaftlerin, Romanistin, freie Autorin, hast viele, viele Tätigkeiten gemacht, Österreichische Gesellschaft für politische Bildung, Ludwig-Boltzmann-Institut für Menschenrechte, historisches Archiv des ORF, Trainerin für politische Bildung, hast dich sehr stark mit interkultureller Didaktik, mit Genderdemokratie, Antirassismus beschäftigt, viele, viele Beiträge zur Erinnerungskultur in Österreich, Aufarbeitung der vergessenen Geschichte, das ist, glaube ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema. Warst Chefredakteurin, Generalsekretärin der Österreichischen Gesellschaft für Menschenrechte und bist jetzt die Präsidentin des österreichischen PEN-Clubs. Du lebst in Wien und in Bad Gäusern, auf das werden wir dann noch zu sprechen kommen. PEN-Club, was dürfen wir uns da unter deinem Aufgabenfeld vorstellen?
Ja, also das ist mir natürlich eine große Ehre, Präsidentin des PEN-Clubs zu sein, zumal ja der auch eine wirklich sehr weitreichende und sehr prominente Geschichte hat. Und der PEN-Club ist aber nicht nur eine Literatinnen-Vereinigung, sondern vor allen Dingen auch eine literarische Menschenrechtsorganisation. Allein schon deshalb, weil der PEN-Club 100 Jahre alt ist. Wir haben das 101. Jahr. Mhm. Und in diesen Jahren ist ja unglaublich viel passiert an politischen Umstürzen. Aber auch die internationale Perspektive ist interessant. Der PEN-Club ist ja in über 140 Ländern. Und viele dieser Länder sind ja bei Weitem keine Demokratie. Und das, was Autorinnen machen und Autoren, ist, dass sie miteinander versuchen, sich zu stärken. Und Literaturen sprechen ja eine ganz starke Sprache für die Menschenrechte.
In deinem Werk sozusagen zieht sich die Frage der Menschenrechte durch. Jetzt leben wir in einer gesellschaftlichen Situation, nicht nur in Österreich, sondern in Europa, wo man schon den Eindruck haben könnte, da gibt es auch viele Rückschritte.
So ist es, ja. Was wir in den letzten Jahrzehnten beobachten, ist natürlich eine Aufweichung von Menschenrechtsnormen, aber auch von demokratischen Instanzen. Jetzt gar nicht primär juristisch gesehen, sondern vor allen Dingen da, wo Menschen miteinander leben, wo es Konflikte gibt, wo Gesellschaft polarisiert wird und ist. Und das sind natürlich so Sollbruchstellen auch dessen, was wir so als vermeintliche Sicherheit angesehen haben.
Ja, und die Menschenrechte, beziehungsweise da musst du ja wahrscheinlich Versammlungsrechte, Recht auf Religionsrecht, wahrscheinlich auch die Diversität sozusagen, die in einer Gesellschaft steckt, das muss man ja alles sozusagen unter diesem Oberbegriff subsumieren. Ne?
So ist es, genau. Und wir haben natürlich auch eine Zeit, wo das Thema Meinungsfreiheit eine ganz starke Rolle spielt. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Missverständnisse. Meinungsfreiheit und das Recht auf freie Sprache, aber auch die Freiheit der Kunst, ist gegeben und ein ganz wichtiges Gut, aber hat natürlich auch Grenzen. Da, wo es um die Abwertung von anderen Menschen geht, da, wo es um Hate Speech geht. Und manche Leute verstehen das nicht. Ja, die glauben, sie können lügen, sagen, was sie wollen, Fakes und so weiter, alles wild durcheinander. Und das ist dann so unter dem Motto, ich suche mir meine Meinung selbst zusammen, meine Haltung. Und das ist eine schwierige Sache, weil die Diskurse so verändert sind, dass man gar nicht mehr sagt, du, das ist aber jetzt ein Fakt oder da gibt es einen Referenzrahmen dafür. Und der PEN-Club versucht natürlich hier gemeinsam auch mit anderen Kollegen, Kolleginnen aus anderen Staaten hier so etwas wie eine Sprache zu entwickeln, die für Demokratie ist, die für Menschenrechte eintritt, die aber auch zwischen den Zeilen ganz deutlich benennt, was Demokratie auch schädigt. Also das kann Literatur machen in Erzählungen, in Bildern, in Metaphern. Und das ist aber auch interessanterweise das, was Machthaber, was auch Diktatoren am meisten stört.
Das heißt, ihr definiert euch dafür stärker sozusagen in der Außenwirkung als und weniger sozusagen als Interessensvertretung.
Interessensvertretung sind wir natürlich auch für unsere Mitglieder oder für Autoren generell. Und da gibt es auch die IG Autorinnen und Autoren, die hier auch rechtliche Aspekte abdeckt. Der PEN möchte auch auf einer intellektuellen Ebene Themen vorgeben und auch die Mitglieder bestärken, sich für diese Themen einzusetzen.
Mhm. So, jetzt haben wir in der öffentlichen Diskussion ja ununterbrochen den Themenbereich der sozialen Medien. Nicht? Wir erleben sozusagen, dass Menschen diffamiert werden, dass Kampagnen gegen Menschen, dass Fake News sozusagen da sind. Wir leben in einer Zeit, wo du mit künstlicher Intelligenz wahrscheinlich sehr, sehr viel auch manipulieren kannst. Das wird nämlich wohl an auch ein starkes Thema für euch sein.
Das ist natürlich ein starkes Thema und hier gibt es auch einen Generationen-Gap. Die Älteren sagen, na, so schlimm wird's nicht. Ein Gedicht ist immer von Menschenhand ein Gedicht. Das stimmt natürlich auf einer bestimmten Ebene. Wir wissen aber auch, dass die KI wunderschöne Gedichte schreiben kann, ja, die uns nachahmt, die uns nachmacht. Das ist der eine Aspekt, der einerseits sehr beunruhigend ist. Andererseits geht es natürlich auch um Urheberrechte, die massiv verletzt werden, wenn Texte, wenn ganze Bibliotheken eingesaugt werden und verwendet werden. Und da ist natürlich auch die Europäische Union sehr gefragt, hier Schutz anzubieten für die Autorinnen und Autoren. Aber es ist halt so, dass die technische Entwicklung so rasant ist, dass wir oft gar nicht nachkommen mit dem Erkennen dessen, was wirklich gefährlich sein könnte. Und an diesem Kipppunkt stehen wir jetzt.
Ja, das befürchte ich auch, dass diese Entwicklungen sehr, sehr rasch passieren. Und bei der künstlichen Intelligenz kommt ja noch dazu, dass es ja ein in sich lernendes System ist. Ja? Mhm. Die Intelligenz, die künstliche Intelligenz wird ja mit jedem Tag scheiter, sozusagen unter Anführungszeichen. Mhm. Ja?
Nein? Ja, und wir müssen natürlich jede Generation, und das führt natürlich auch zu meiner sonstigen auch Bildungsarbeit, jede Generation beginnt neu zu lernen. Und jede Generation lernt unter anderen Bedingungen, wo die Erfahrungen der anderen Generation, jetzt sind wir in der dritten, vierten Generation nach 45, da gar keine Bedeutung mehr haben. Mhm. Und die KI wird aber alles sammeln. Ja? Die wird immer gescheiter und wir werden immer neugeboren.
Das heißt, man muss manche Dinge auch völlig neu denken. Ne? Also im Bildungsbereich zum Beispiel wirst du die Prüfungen der Vergangenheit werden in Zukunft wahrscheinlich anders ausschauen müssen.
Es schaut alles anders aus. Der Wissenserwerb, Wiedergabe von Wissen, die Bezugsquellen, wo nimmt man das her, womit man argumentiert. Und das haben wir natürlich alle ein bisschen verschlafen, ja, wenn man sich die sozialen Medien anschaut, wie Menschen sich informieren. Und ich glaube, wir kennen das alles auch im Freundeskreis, wo jemand plötzlich Dinge behauptet und man sagt, also wie kommst du jetzt darauf?
Ja.
Und da sind natürlich unheilvolle Dinge im Laufen, wo man sagen muss, wie kann man denn dagegen auftreten?
Naja, wir haben ja gerade in der Corona-Zeit gesehen, dass da relativ geschwind und sehr bei manchen Kreisen sehr nachhaltig sozusagen so gewisse Legendenbildungen entstanden sind, bis hin zu Verschwörungstheorien. Ne?
Ja, also Corona war sicher der Brandbeschleuniger derer, die sich von der Regierung oder von, nennen wir es jetzt mal, von dem System, was immer das auch sein soll, bedroht fühlen. Und man muss aber auch sagen, dann gab es natürlich mehrere Anschlussstellen. Das kann sein in ökonomischer Hinsicht, dass jemand sagt, ich komme zu kurz, meine soziale Sicherheit ist gefährdet. Das kann aber auch sein ein generelles Misstrauen in Machtverhältnisse. Das wäre ja vom Standpunkt der politischen Bildung eigentlich richtig, dass man sich ja, dass man Widerstand leistet, dass man auf die Straße geht, dass man sich auch alternativ informiert. Nur leider ist hier auch eine sehr starke Instrumentalisierung bestimmter Themen, auch wenn es nur das Impfthema ist oder das Thema bewaffnete Konflikte, wo das interessanterweise immer rasanter ineinander greift, wo ganze Weltkonstrukte dann entstehen, die halt in verschiedenen Ausformungen zutage treten, aber insgesamt die Stimmung in der Gesellschaft nicht unbedingt verbessern.
Ich verstehe. Sag, und bleiben wir gleich sozusagen auf dieser Schiene. Du hast dich ja in Demokratietheorie und Demokratiepolitik sehr stark engagiert. Wie steht's um unsere Demokratie in Österreich oder in Europa?
Also, ich würde sagen, dass die Demokratie, dass das System an sich ist ein sehr solides System. Das ist das Justizsystem. Das sind natürlich auch politische Parteien, das Parteienspiel, Parlamentarismus, Verfassung, Grundrechte, Menschenrechtskonvention, internationale Gesetzgebungen. Das ist soweit intakt. Das wird nicht so bald erschüttert werden können. Da, wo ich die wirkliche Gefahr sehe, sind die Medien, die durchaus hier jetzt schon in den letzten, kann man sagen, Jahrzehnten, die Krone gibt es ja schon länger auch, unheilvolle Politik machen, nämlich da geht es um die Anzahl der Klicks, da geht es einfach um die Resonanz, aber nicht mehr um eine Ethik, gut zu berichten, in einer gewissen Form auch unterschiedliche Meinungen ausgewogen darzustellen. Und das ist wirklich eine Gefahr, gemeinsam mit den sozialen Medien und anderen Informationsquellen, dass die Leute gar nicht mehr dahin kommen, etwas anderes wahrzunehmen als das, was sie ohnehin schon für richtig halten.
Aber da nimmt aber schon die Bedeutung der Printmedien im Vergleich zu den sogenannten sozialen Medien ab, ne?
Absolut, ja. Ja. Also ich denke, in 10 Jahren gibt es das gar nicht mehr auf Papier. Und der Zugang, ich meine, die Jungen, weiß man ja, lesen immer weniger Printmedien. Und es kommt halt kaum was Gescheites nach. Das muss man dazu sagen. Ja.
Es hat sich wahrscheinlich auch der Medienkonsum grundlegend verändert. Also es war in meiner Jugend zum Beispiel, war 1930 eine magische Uhrzeit, weil da hat die Zeit im Bild begonnen. Ja. Da hat man geschaut, weil man wissen wollte, was sie in der Welt tut. Und irgendwann, wenn man dann die deutsches Fernsehen gehabt hat, hat man ein bisschen später geschaut, weil da war die Tagesschau und so weiter. Aber das ist heute nicht mehr vorgekommen. Man kann on demand diese Informationen abrufen oder schauen wir Stunden später sozusagen irgendeine Sequenz daraus an. Ne?
Das wäre ja noch gut. Aber es stimmt, wie du sagst, natürlich, man hat sich versammelt vorm Fernseher.
Ja.
Oder in Orten, wo es nur wenige Geräte gab.
Wirtshaus.
Ja, da gibt's ja auch die herrliche Geschichte von Thomas Bernhard, der dann zur besten Sendezeit, wie das geheißen hat, zum Nachbarn gegangen ist. Ja, und das auch dann natürlich schildert. Das ist schon klar, ja. Dass das abnimmt und die Jungen haben ja keinen Fernseher mehr. Das ist auch so. Und natürlich ist auch dieses Medienbashing, das ja durchwegs ist, und das passt natürlich auch zu dieser Corona-Geschichte dazu, das passt auch zu anderen, auch problematischen Haltungen dazu, dass die Medien werden auch gesehen als eine Instanz eines Systems, ja. Die gehören alle zusammen, wir werden betrogen und sagt man nicht alles. Und wenn dieses Grundvertrauen in demokratische Instanzen verloren geht, das ist dann sehr schwierig. Man muss auch sagen, die Parteien leisten da auch keinen sehr erfreulichen Beitrag in vielerlei Hinsicht. Nämlich gar nicht so, was sie jetzt inhaltlich von sich geben. Es ist eher das, was die Leute stört. Und das wissen wir ja auch aus Studien, wie sie miteinander umgehen. Der Gegner hat immer Unrecht, und zwar zu 100%. Und hier wird eine Konsensfähigkeit oder das, was auch österreichische Politik so lange ausgezeichnet hat, koalieren, ne, ist ja eigentlich ein wunderschönes Wort. Das wurde in den letzten Jahren schon fast was Schäbiges. Das tut man nicht. Das würde heißen, den Verrat an den eigenen Wählern. Und das sind aber Entwicklungen, die Demokratie wirklich schädigen.
Also ich bemühe mich auch immer sozusagen, die Brücken in den Vordergrund zu rücken.
Ja.
Ich bin mir aber nicht immer sicher, ob das immer sozusagen gefragt ist. Ja? Du hast in der Politik oft Phasen, wo das Miteinander sozusagen gewünscht ist, sozusagen von der öffentlichen Meinung. Und wenn noch zu lang das Miteinander vorhanden ist, dann heißt es, naja, die Politik ist zu wenig kantig und es gibt zu wenig Ecken und so weiter. Das ist halt immer so ein bisschen so auch eine Gratwanderung. Heute ist für wichtig, dass es auch Korrektive gibt. Ne?
Natürlich, die muss es geben und es muss auch Parteirebellen geben und es muss auch die junge Generation geben, die wieder etwas sehr zugespitzt sagt.
Ja.
Aber ich denke doch, dass Parteien und das, was sich dann auch in der Zivilgesellschaft abspielt, das hängt sehr zusammen.
Ja.
Ja, also nicht miteinander mehr in Gespräche gehen, sich auch möglicherweise absichtlich manchmal missverstehen und gar kein Interesse mehr haben, was jemand anderer sagt. Und das sind die Gefahren für die Demokratie.
Und in Österreich natürlich hat die Sozialpartnerschaft auch noch eine besondere Bedeutung sozusagen.
Das ist richtig. Und man sieht ja auch, dass rechtsextreme oder rechtspopulistische Parteien genau da ansetzen. Nämlich am Miteinander und hier auch natürlich immer polarisieren bei den Themen.
Ja. Jetzt hast du, wenn du ein bisschen die internationale Situation betrachtest, hast du schon Situationen, wo ich sage, das ist sehr, sehr kritisch auch für unsere politische oder parlamentarische Demokratie. Also wenn man sich anschaut, was da in Amerika vor 4 Jahren passiert ist, dass da ein noch amtierender Präsident de facto sozusagen aufruft zum Sturm des Kapitols oder die Menschen zumindest ermutigt dazu, ja, oder dass es Länder gibt, die klassisch sozusagen im westlich-demokratischen Gefüge stehen oder stehen sollten, die halt die Rechte von Journalisten beschneiden oder die Eingriffe in die Justiz machen oder Länder so wie die Türkei, die praktisch an der europäischen Schwelle stehen sozusagen, das auch sehr massiv machen, wo halt dann Kandidaten nicht zugelassen werden zu einer Wahl und so weiter, weil sie irgendwie sogenannte staatsfeindliche Äußerungen von sich gegeben haben und so weiter. Da müssen wir international, glaube ich, schon sehr aufpassen.
Ja, ich denke da, ich habe schon die Medien angesprochen, aber es ist natürlich auch so, dass es gab immer eine Minderheit, die radikalisiert war. Ja, die gab es immer. Aber die Frage ist, welche Allianzen gehen die ein? Ja, und zu welchen Themen kommen hier auch chemische Reaktionen ins Spiel? Hat man schön gesehen bei Corona, da gab es natürlich viele, wie so in konzentrischen Kreisen, die mitgegangen sind. Aber es gab natürlich immer eine genuin extreme, einen inneren Kern, der hier so etwas wie das Recht auf Verteidigung postuliert hat. Also gesagt hat, wir werden hier benachteiligt, wir werden hier schwach gemacht und wir müssen jetzt eine Politik fordern, die stark ist oder sogar zur Selbsthilfe greifen. Das war ganz extrem bei dem Sturm aufs Kapitol, wo man eine Notwendigkeit gesehen hat, mit Gewalt die politischen Verhältnisse umzudrehen. Und da wirken dann Fakten, Argumente, die Tatsache, dass alle gesagt haben, die Wahlen sind in Ordnung, nicht mehr. Und das ist ein sehr gefährliches Drehmoment im politischen Agieren. Und wenn man genau hinhört, dann gibt es sehr viele Kräfte, ob das jetzt die Reichsbürger sind oder aber auch andere, die sich eigentlich verbal und tatsächlich aufrüsten. Und da muss man jetzt nicht bürgerkriegsähnliche Zustände an die Wand malen, aber man hört in der Sprache die Bedrohung und die Gefahr.
Jetzt sagen Politiker immer, ich höre da auch dazu, man muss den Rechtsstaat schützen, man muss sozusagen auch notfalls mit den äußersten Mitteln des Rechtsstaates diesen schützen. Aber vor diesem Rechtsstaat muss ja auch eine politische Kultur stehen, die meiner Meinung nach nur durch, und du weißt ja Geschäftsführerin der Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung, die durch Bildung transportiert worden ist. Ne?
Das ist richtig. Also Bildung, nennen wir es einmal mit dem wunderbaren Begriff Aufklärung.
Aufklärung ist noch besser.
Emanzipatorische Aufklärung zum Denken, zum Widerspruch leisten, das ist was ganz Essentielles. Und ich bin jetzt seit 25 Jahren in der politischen Bildung aktiv. Es ist so, dass es durch eine Schul- und Bildungspolitik, die verhindert hat, dass ganz unterschiedliche Kinder miteinander in die Schule gehen, ähnliche Bildungswege haben, auch wenn ähnliche, gar nicht so ähnliche Herkunft, ganz unterschiedliche Zielsetzungen im Leben sind, aber dass diese Chancengleichheit gegeben ist. Ja. Und wir rudern seit 30, 35 Jahren extrem zurück.
Ja.
Und eine Politik, die Ungleichheit schafft, sowas nennt man auch eine Ideologie der Ungleichwertigkeit, aus welchen Gründen auch immer, staatsbürgerschaftlich, irgendwie, was immer auch, die verursacht natürlich hier einen enormen Bildungsdefizit. Und auf das kann man sich ja dann wieder berufen. Ja?
Ja.
Also das ist ein politisches System, das sich die Probleme selbst geschaffen hat und auch gar nicht daran denkt, dies wieder zu ändern.
Ja.
Und das radikalisiert nämlich auch. Ich bin viel in neuen Mittelschulen unterwegs und hier kann man wirklich beobachten, da gibt es sehr, sehr, sehr viele Kinder, die wären interessiert zu lernen, aber die Verhältnisse sind nicht entsprechend. Sie haben nicht genug Unterstützung. Und das ist etwas, auch das ist demokratieschädigend.
Ja.
Ja, die wählen auch nicht oder die können gar nicht wählen, sie verstehen gar nicht, wie was. Und ich denke, hier muss wirklich eine starke Gegenbewegung einsetzen für Bildungsarbeit.
Absolut. Und vor allem politische Bildung, ja, das ja in Österreich noch sehr, sehr schwach ausgeprägt ist. Wir haben es in den Berufsschulen als Eigengegenstand, in ganz wenigen Teilen der Lehramtsausbildung, in den Berufsbildenden mittleren, höheren Schulen wird das von den Juristen mit unterrichtet und an den allgemeinen Bildenden höheren Schulen von den Historikern. So muss nicht schlecht sein, ja.
Nein.
Aber man braucht meiner Meinung nach eine eigene Ausbildung für politische Bildung. Und auch eine eigene Qualifizierung der Lehrerinnen und Lehrer.
Ja, so ist es. Man braucht vor allem noch Zeit. Politische Bildung ist nicht, wenn man einmal über Parlamentarismus oder wie die EU funktioniert, referiert, sondern das ist eine Grundhaltung.
Ja, natürlich.
Das ist eine, also politische Bildung hat etwas mit Basisdemokratie zu tun. Und wenn ein Kind Ohnmacht erfährt und Diskriminierung und Benachteiligung, kannst du politische Bildung draufsetzen, es wird nichts
mehr. Also politische Bildung muss sich sehr viel im emotionalen, affektiven Bereich abspülen. Ja? Also ich habe schon erlebt zum Beispiel, dass in manchen Klassen, ich will jetzt da keine Details sagen, aber in manchen Klassen müssen die dann errechnen, wie die Mandate sie ergeben bei der Nationalratswahl. Das verstehe ich jetzt nicht primär unter politischer Bildung. Ne?
Nein. Ja? Politische Bildung ist, Themen zu erkennen, die wichtig sind für einen selbst. Und es ist ja immer der Anschluss dessen, was ist mir in meinem Leben wichtig. Und da kann man junge Leute natürlich auch abholen.
Und den Diskurs fördern.
Absolut, ja. Nur das muss auch dann sprachlich möglich sein.
Ja.
Ja, das muss sprachlich möglich sein, dass Kinder auch ermutigt werden, sich zu artikulieren. Und da sind wir jetzt wieder beim Bildungssystem, das einfach so, so viele Kinder komplett abhängt, die nicht ermutigt werden. Mhm. Auch in, da gibt es einen schönen Begriff, mündige Bürger und Bürgerinnen.
Ja.
Und das hat etwas mit sprechen können, sich auch das zutrauen. Und auch erkennen, wenn es in die falsche Richtung geht.
Das heißt, es ist auch die Grundbildung oder wie man immer wieder gesagt hat, das humanistische Bildungsideal sozusagen ganz, ganz wichtig. Ne?
Natürlich, das ist wichtig. Ja. Jede Form von Abstraktion. Ja. Und dann sind wir wieder bei der Literatur. Auch das, was an Bildern entsteht, an Eindrücken, dass es andere Welten gibt, dass die Welt nicht zu klein ist. Und das ist natürlich, wenn ich jetzt nochmal zum Pen-Club zurückgehe, es gibt ja so viele verschiedenste Literaturen. Allein afrikanische Literatur, südamerikanische Literatur. Und wir bewegen uns immer in so kleinen Kreisen, von denen wir eigentlich die gesamte Weltsicht ableiten. Ja. Und das ist das Faszinierende bei einem PEN-Kongress zum Beispiel, welche Minderheiten es gibt, wie viele Sprachen es gibt, wie viele Religionen es gibt. Was wir hier diskutieren in Österreich, das ist eine Mini-Welt.
Also, wenn ich mit Pädagoginnen und Pädagogen anderer Länder zu tun habe oder mit Bildungsfachleuten aus anderen Ländern zu tun, da merke ich oft, dass zum Beispiel die Frage der Religion eine wesentlich zentralere Bedeutung hat. Mhm. Ich bin ja der Auffassung, dass man die Grundlagen der Religionen kennen muss. Ja? Ich kann ja, wenn ich sozusagen diese Grundlagen nicht kennen kann, zum Beispiel den Nahostkonflikt nicht entsprechend erklären. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ja.
Also
ich rede jetzt nicht von dogmatischen Orientierung, sondern ich muss wissen, wie funktioniert das Judentum, wie funktioniert der Islam, wie funktioniert das Christentum und so weiter. Ne?
Das ist richtig. Es ist vielleicht sogar über das Funktionieren hinaus. Wäre jetzt schon die Kenntnisnahme?
Ja, das war jetzt schnodrig gesagt. Es ist schon mehr.
Nein, dass es unterschiedliche Religionen gibt. Ja? Also ich arbeite auch viel in Klassen, wo viele muslimische Schülerinnen und Schüler sind. Und allein schon der Satz, wenn du woanders geboren wirst, hast du eine andere Religion. Ja. Allein schon dieser Gedanke kommt ihnen ganz absurd vor.
Ja.
Das ist es ja. Ne?
Ja.
Und das ist, glaube ich, über diesen Tellerrand schauen der eigenen Religiosität oder Familie oder wie man immer das auch eingrenzen möchte. Das ist was ganz Wesentliches. Und das kann Literatur.
Ja? Und Literatur kann aufwühlen, Literatur kann aber auch verbinden.
Das ist richtig, ja. Literatur kann verbinden und Literatur hat auch immer viel Raum zwischen den Zeilen. Oh. Es ist ja oft interessant, im PEN-Club haben wir auch sehr viele Lyriker, die sitzen seit an die 30 Jahren im Gefängnis. Die sind in der Türkei eingesperrt, die haben irgendwann mal gegen irgendein Gesetz verstoßen und diese Sensibilität auch Macht zu artikulieren und zu sagen, was ist denn die Freiheit? Das ist ja der große Gegenspieler dessen, was Diktaturen wollen. Die Freiheit im Geiste, aber auch die Freiheit, sich in eine andere Welt zu träumen.
Ja.
Und das ist offensichtlich was sehr gefährliches. Da
habt ihr eine Stimme und eine starke Stimme. Und ist da der Pen Club natürlich international auch vernetzt? Es gibt einen internationalen Pen Club.
Ne? Es gibt den internationalen Pen Club in London und es gibt dann die sogenannten Zentren, Pen-Zentren in den Ländern, in Europa, in Asien, die miteinander korrespondieren und die auch gemeinsam so etwas wie Fälle, Menschenrechtsfälle haben.
Ja.
Und es gibt natürlich viele Beispiele, wo dann sich die Pen-Zentren zusammenschließen und tatsächlich kann einiges verhindert werden. Zum Beispiel Folter, zum Beispiel jemanden verschwinden lassen. Also wenn jemand dann, wir arbeiten auch mit Reporter ohne Grenzen, mit Amnesty, das gehört ja alles zusammen.
Ja. Nein, es ist ja nicht ungefährlich, ne? Weil wenn man sich anschaut, zum Beispiel Salman Rushdie hat kürzlich den Bruno Kreisky-Preis für Literatur bekommen und das ist sehr diskret organisiert worden, weil der unter ständigem Schutz und Bewachung steht, ne?
Ja, das zeigt natürlich die allgemeine auch Radikalisierung und er ist, finde ich, ein besonders trauriges und tragisches, aber gleichzeitig auch mutmachendes Beispiel. Wie ein Mensch sich verhält, der in so einer Situation ist. Eines ist klar, da spielt natürlich die Religion, vor allem auch politische Religion oder politisch beeinflusste Religionen eine große Rolle, wo hier Menschen ausgelöscht werden sollen.
Ja.
Durch Einzeltäter, durch verrückte Einzeltäter, die natürlich auch eine besondere Disposition brauchen, sowas zu machen.
Ja. Liebe Marion, du kommst aus Bad Gäusern. Ja? Das ist ja ein ganz... interessanter Ort oder eine ganz interessante Gegend, weil auf der einen Seite hat man historisch gesehen dort schon so, so ein bisschen die Vorboten der Arbeiterbewegung gehabt. Nicht? Also glaube ich auch bei den Holzarbeitern und Forstarbeitern schon im 18., beginnenden 19. Jahrhundert. Im 20. Jahrhundert hat die Gegend nicht immer eine sehr positive Rolle gespielt, wobei es dort andere Beispiele natürlich auch gibt. Und du hast dich mit der Geschichte da sehr intensiv beschäftigt.
Ja, es ist natürlich das innere Salzkammergut, das hier eine wirklich spezielle Geschichte hat. Einerseits durch die Abgeschlossenheit haben sich hier sehr früh Arbeiterbewegungen gebildet, die natürlich dann auch geführt haben zu Konsumgenossenschaften, Arbeiterbildungsvereine, das war da ganz stark. Und da waren die wirklich Vorreiter damals. Und du sprichst jetzt an auch zeitgeschichtliche Ereignisse. Ja, man muss natürlich sagen, dass die Zeit des Ständestaates mit der starken Katholisierung auch so einen Trigger-Effekt ausgelöst haben, weil natürlich das eine Gegend auch war der Reformation.
Der Reformation,
wo sich in Salzkammergut genau an diesen Ort natürlich Evangelische zurückgezogen haben.
Ja.
Und dort ein bisschen auch geschützt, einerseits in den Tälern, aber andererseits
aber
waren
das
sie
war
als...
Aber schon nach dem 30-jährigen Krieg, war nicht da richtig?
Völlig richtig.
Ja, ja, okay.
Völlig richtig. Ja. Ja, also das ist eine lange Tradition von Widerstandshaltungen, die aber durchaus evangelisch gekennzeichnet waren. Also das waren einfach bis heute, sind die Gegenden ja evangelisch. Gäusern ist zum Beispiel evangelisch.
Ja.
Und das hat sich natürlich in der Ständestaatzeit ausgewirkt. Plötzlich waren katholische, christlich-soziale Machthaber da. Und da war die große Verführung des Nationalsozialismus, sich davon zu befreien. Interessant war, dass natürlich die Evangelischen jetzt gar nicht mehr nationalsozialistisch waren als die Katholischen insgesamt.
Ja.
Das wurde auch vom Zeitgeschichte-Museum Ebensee. Die haben das gut erhoben. Also jetzt kann man nicht sagen, die Evangelischen mehr. Aber die Bewegung hat natürlich eine große Resonanz dort gehabt. Man darf auch nicht vergessen, Gäusern hat sich ja auch gegen das Kaiserhaus gewarnt. Ja? Also die waren ja sowieso widerständig, aus verschiedensten Gründen, durch die Arbeiterbewegung. Und es hat sich auch im Salzkammergut die einzige wirklich relevante Widerstandsbewegung in Österreich gebildet. Dann natürlich die österreichische Freiheitsbewegung, die in den Bergen war und 1945 vorwiegend kommunistischer Widerstand, aber auch andere, die dann nach 1945 in die Täler gekommen sind und hier nicht in dem Ausmaß, wie es ihnen zugestanden wäre, dann auch gefeiert worden sind.
Gefeiert worden sind, ja. Es hat ja, es gibt ja ein Stück über den Pötschenpass drüben, Altaussee, das Bergwerk, wo ja im Dritten Reich die wertvollsten Kunstschätze aus ganz Europa untergebracht wurden und wo es dem der Courage von ganz einfachen Arbeitern zu verdanken ist, dass der Befehl nicht exekutiert wurde, das zu vernichten. Ne?
Das ist richtig. Die Gegend ist widerständig. Ja, das kann man auch heute noch feststellen, ob das jetzt die Europäische Kulturhauptstadt ist, die man halt nicht mag, oder die Europäische Union, das kann man, oder Wien ganz. Also ich bin ja halb Wienerin, halb Bad Gäusern, das ist. Aber irgendwie kriege ich die Kurve. Mein Großvater war Bäcker, wie man auch in meinem Buch lesen kann. Ja. Und das passt dann schon.
Buch ist 2024 erschienen.
Ja.
Gäusern, eine erzählte Ortsgeschichte im Verlag Grämmeier und Scheriau.
Da habe ich mich über die Zeitgeschichte drüber gewagt, 1900 bis 1950. Und das Traurige an Gäusern ist manchmal, dass natürlich Gäusern auch ein bisschen geiselhaft war bei ehemaligen Nationalsozialisten. Ja, das ist ja kein Geheimnis. Die Familie Haider ist ja in Gäusern ansässig gewesen. Und da gibt's natürlich unterschiedlichste politische Strömungen. Man hat in vielerlei Hinsicht vielleicht auch verabsäumt, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen. Das ist zwar nichts Neues jetzt in Österreich allgemein, aber ich denke, gerade diese Widerstandsfähigkeit hätte eigentlich viel früher zu einem aufklärerischen Prozess führen können. Und ich hoffe sehr, das Buch, es ist in Gäusern sehr gut angekommen, kann dazu beitragen, dass die Leute sagen, sich mit unserer Geschichte auseinanderzusetzen, aber nicht jetzt ab 38, sondern schon davor.
Schon davor,
Das bringt uns was.
Ja, ja.
Das bringt uns Identität wieder.
Ja.
Und wir müssen nichts verdrängen, verschweigen oder womöglich die alten Nazis, das lassen wir lieber, sondern wirklich zu sagen, wir reden drüber.
Ja.
Und ich glaube, das machen mehr Leute.
Der Wunsch zur Aufarbeitung, es war phasenweise auch eine Geschichte im Widerspruch, ne? Ja. Und ihr habt es auch wahrscheinlich in Gäusern nicht sozusagen auch in Monarchiezeiten nicht sozusagen den Habsburg-Schwung von Ischl irgendwie mitgenommen.
Nein.
Obwohl
ja lustig,
das nur wenige Kilometer entfernt
ist. Ja, aber es ist ja lustig, dass jetzt Ischl als Kulturhauptstadt glänzt, ja. Und die Gäusern natürlich, das ist eine Parallelverschiebung in der Geschichte, sagen, die Ischler und brauchen wir denn das und überhaupt, Und das ist natürlich auch ein bisschen die Enge dort, dass die Leute hier nicht wirklich auch den Blick raus machen wollen. Aber es gibt auch sehr viele Engagierte. Das ist so ein, Gäusern ist für mich so eine exemplarische Ortsgeschichte auch, abgesehen jetzt von der besonderen Salzkammergut-Location. So wie sich ein Ort, da kennt jeder jeden, wie sich die verhalten, wie sich die verändern. Und eines muss ich auch sagen, dieser rote Faden, aber nicht in dem Sinne sozialdemokratischer Faden, sondern auch dieser rote Faden an Familiengeheimnissen, der hat sich lang durchgezogen, der war abgedeckt. Gäusern ist ja sozialdemokratisch seit 1945, es gab einen kommunistischen Bürgermeister, aber dann eigentlich sehr konstant. Und jetzt appert der wieder aus, nämlich dieses, dass dann sehr viele Impfgegner waren, dass dann sehr viele Leute waren, die sehr politikablehnend sind. Und das finde ich interessant, wenn du Geschichte nicht bearbeitest, wenn du verdrängst, wenn du eigentlich die Nazitäter, die es ja im Ort gab, nie so wirklich beim Namen nennst oder sagst, das war dann kommt das irgendwann wieder hoch.
Ja.
Und jetzt haben wir einen historischen Kipppunkt, wo es wieder möglich ist. Ja, wo die Antisemitismen wieder kommen, wo gewisse reaktionäre Haltungen wieder kommen. Das hat sich so gehalten, wie so in einer Zeitkapsel und ist jetzt wieder da.
Aber da wird das Buch einen sehr positiven Beitrag sozusagen zur Entwicklung von Bad Gäusern leisten.
Ich glaube schon. Ich glaube schon, es lesen doch sehr viele Leute dort und reden drüber. Mhm. Und vor allen Dingen soll auch der Schrecken minimiert werden. Zu sagen, reden wir auch über die Nazizeit.
Ja.
Es gibt nämlich Gründe, warum die Leute so gedacht haben und so gehandelt haben.
Ja.
Und wenn man die Gründe erkennen kann, historisch gesehen, ohne Schuldzuweisung im Sinne von Individualschuld, dann kann man es auch verstehen. Und das kann natürlich auch eine Erleichterung sein, wo man sagt, der Uropa hat das und das gemacht. Er war ein lieber Mann, ich kannte ihn dann gut. Ja? Ich habe etliche Familien interviewt. Und wir verstehen jetzt auch, was ihm geschehen ist. Mhm. Ja, weil die jungen Männer sind mit 18, 19 in den Krieg gekommen, die sind in die Hölle gekommen. Ja. Ich habe einige noch interviewt und die sind zurückgekommen und haben geschwiegen.
Ja, natürlich.
Was hätten sie tun sollen?
Ja.
Dieses Grauen, wo sie noch dazu vielleicht Nationalsozialisten waren, zu sagen, ich bin Nationalsozialist und das, also die haben das unter den Teppich gekehrt.
Ja, das war ja
das viele, muss man verstehen,
viele Jahrzehnte, wo man Bruno Kreisky beschreibt es ja in seinen Memoiren. Ja. Was macht die Marion Wiesinger, wenn sie nicht für den Pen-Club, nicht als Menschenrechtsaktivistin, nicht in Schulen unterwegs ist, nicht in Podgolzern forscht, Fußballschauen, glaube ich, hat einen gewissen Stellenwert.
Ein bisschen Fußball schauen. Ich bin auch passionierte Tango-Tänzerin.
Ach so, ja.
Da
ja.
kann ich mich am besten
ja.
entspannen.
Ja.
Ja. Also das mache ich sehr gern. Und
warum Tango?
Ja, da bin ich zufällig dazu gekommen
ja.
und
ja.
jeder und jede, die Tango tanzt, weiß, es bricht dann ein Tango-Fieber aus. Es ist erstens Aha. einmal eine wunderschöne
ja.
Musik,
ja.
zweitens eine herrliche Kommunikation. Man geht ja. auf Tuchfühlung, das tut man ja sonst nicht. Ja?
Ja.
Also stell dir vor, du würdest mich jetzt in den Arm nehmen.
Ja,
ja, das geht beim Tango wunderbar. Und es ist einfach...
Das müssen einfach, die lernen, weil ich ja, eben. Wenig Antitänzer bin. Ja,
ja. aber ja. du wirst es ja. nicht glauben, das Tanzen passt auch gut zu meiner beruflichen Tätigkeit.
Ja.
Denn da geht es auch um Nähe.
Ja.
Da geht es auch um jemanden, den man gar nicht so kennt, möglicherweise zu umarmen. Und ich denke, in der politischen Bildung, in der Politik generell, man muss die Menschen auch gern haben.
Ja, das ist die Grundvoraussetzung für Pädagogen,
ja.
für Politiker,
Richtig.
Für Ärzte.
Ja.
ja,
man muss
das
sich auch mögen. Ja.
Ja,
egal, wie der
ja.
denkt, wie der tickt, ja. Was der auch für eine Vergangenheit hat. Wir sind Menschen
ja. Ja.
und wir
ja.
sollten einander öfter in den Arm nehmen.
Dieses humanistische Prinzip ist ganz, ganz wichtig.
Ja. Wenn
Tango-Tänzern in Südamerika immer gesehen, dass Menschen einfach im Park Tango-Tanzen
ja.
irgendwo
ja, ja.
ein Gerät stehen haben, das die Musik gibt und los geht's.
Das gibt's auch in Wien übrigens.
Sehr gut.
Ja. Ja.
Okay, liebe Marion, vielen herzlichen Dank.
Ja,
danke für deine Zeit und ich freue mich und wünsche dir alles, alles Gute für alle deine weiteren Vorhaben.
Danke.
Und
danke dir.
Gute Tango-Tänze.
Das hoffe ich.
Ja.